Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 228 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 166. Mein Name ist Ralf Plenz und wir sind heute nicht im Studio, sondern auf einer Messe. Ich bin unterwegs und habe neben mir stehen jemand, den Sie kennen, Dietrich zu Klampen, ein Verleger aus der Nähe von Hannover. Und wir haben uns schon einige Male unterhalten und der Anlass, dass wir uns heute hier treffen, sind die Hamburger Einkaufstage. Das ist eine Veranstaltung, wo sich Buchhändler treffen und Vertreter und Verleger. In dieser Form jetzt das erste Mal, sonst waren nur Buchhändler und Vertreter, jetzt sind Verleger auch dabei, etwa 12, 15 Verlage. Und Dietrich, ich habe an dich die Frage, sag mal, du hast ja immer mal wieder Praktikanten und Volontäre. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das funktioniert und wie zufrieden du mit denen bist.
Ja, das ist eins der größten Rätsel, die sich mir stellen. Wir haben tatsächlich schon seit Jahr und Tag ein bis zwei Praktikanten, die jeweils 3 Monate bei uns ein Praktikum versehen. Und wir sind so außerordentlich glücklich, was für überaus engagierte, kenntnisreiche und literaturenthusiastische Menschen das sind. Ich könnte sozusagen, wenn ich das Geld dafür hätte, einfach alle danach fest einstellen. Wie kann das sein, habe ich mich gefragt, dass ein Verlag, der nun wirklich auf dem Land wohnt, wir sind auf dem Kulturdenkmal Hermannshof in Völksen bei Springe zu Hause, wie kann das sein, dass die Menschen die ganze Anreise auf sich nehmen, nur um bei uns ein Praktikum zu machen? Ich kann es nicht beantworten, ich freue mich aber immer, was das für großartige Leute sind.
Und wenn dann jemand das Praktikum hinter sich hat und du einen Platz frei hast, bietest du im besten Fall ein Volontariat. Ist das richtig?
Ganz genau so ist es. Die Praktika sind unbezahlt und das Volontariat hat ja eine eigene Ausbildungsform. Da muss das Studium schon abgeschlossen sein oder im Abschluss begriffen sein. Und dann ist das immer ein Jahresvolontariat, das tatsächlich bezahlt wird. Genauso ist es. Ohne Praktikum kann man bei uns kein Volontariat machen, aber wir können auch nicht immer ein Volontariat anbieten.
Jetzt kram mal in deinem Gedächtnis, wie viele von den ehemaligen Volontären sind später in gehobenen Positionen in bekannten Verlagen gelandet?
Oh, von den Mitarbeitern, also der Auftrag, den wir eigentlich haben, ist ja, den Menschen ein realistisches Bild über die Verlagsarbeit zu machen und ihnen klarzumachen, dass man vermutlich einen anderen Weg einschlagen sollte, wenn man Millionärin werden will. Und trotzdem haben es verblüffend viele in die führenden Positionen geschafft. Wir haben richtig ein kleines Netzwerk ehemaliger Praktikantinnen und Praktikanten und ehemaliger Volontäre. Das ist zum Piepen. Wie viel sind es? Na, also 5, ja. Also es ist nun auch nicht so, dass die ganze Buchbranche von zu Klampen Praktikanten durchsetzt wäre. Aber es ist schon immer sehr, sehr nett.
Also bei meinen Volontären, die ich hatte, es waren in der Summe vielleicht 5 oder 6, überwiegend in den 90er Jahren, ist immerhin einer schon mal Verlagsleiter geworden. Und jemand zweites auch in gehobener Position und die anderen meistens Freiberuf. So, jetzt meine Frage, die aktuellen Bücher, die du hast an deinem Tisch, ich habe sie ein bisschen durchgeblättert. Du hast zum Thema Ruanda was und Putin vor Gericht, da haben wir, glaube ich, ein Fragezeichen sogar hintergesetzt. Das ist sehr engagiert, dass du sowas machst. Lohnt sich das in heutigen Zeiten, Bücher zu machen, die man vielleicht in einem halben Jahr oder ja gar nicht mehr brauchen kann, weil sie sich inhaltlich überlebt haben?
Ja, weil es inzwischen Produktionsmethoden gibt, dass man eine Neuauflage macht, wenn es sich gravierend verändert. Und wir haben dieses wunderbare Beispiel von Putin vor Gericht, Fragezeichen, regelrecht angeregt, weil Gerd Hankel bei uns schon andere Bücher gemacht hat, nämlich zum Beispiel einen Klassiker, einen traurigen Klassiker über den Genozid in Ruanda. Und der ist Völkerrechtler und der hat das natürlich alles auf dem Zettel. Der muss es letztlich nur noch aufschreiben. Der muss ja gar nicht mehr groß recherchieren. Und die Frage war ja, kann man nun Putin vor Gericht stellen? Und wenn ja, vor welches Gericht? Und wenn ja, für welche Verbrechen? Und diese Frage, die wurde einfach nicht richtig diskutiert. Die habe ich in den Feuilletons, auch in den längeren Streifen, nie beantwortet bekommen. Habe ihn gefragt, können Sie uns das nicht aufschreiben? Hat er gesagt, ja, kann ich, mache ich. Und das ging schnell. Und bisher hat sich an der Substanz dieser Rechtsfrage gar nichts geändert. Wie sollte auch? Insofern lohnt es sich sehr, inhaltlich. Ob man damit jetzt Verkaufsmillionär wird, wage ich auch zu bezweifeln, stand aber in diesem Fall tatsächlich nicht im Vordergrund. Unsere Aufgabe ist es, wenn wir schon Aufklärungsbedarf sehen, das mit Büchern zu machen.
Und das Interessante daran finde ich, das war eine Auftragsarbeit. Das heißt, du sagst, das Thema ist da und du hast unter deinen Autoren geguckt und du wusstest, wen du ansprachst. Das heißt, für viele Autoren auch enttäuschend. Sie liefern Manuskripte und der Verlag guckt sie sich gar nicht an oder lehnt ab. Und du hast wirklich Auftragsarbeiten verteilt. Ist das häufig so, dass du sagst, schreib doch mal was zu dem und dem Thema?
Das wäre mir das Liebste. Und es gibt einige Abteilungen, bei denen das tatsächlich so ist. Wir haben ja unsere wunderbare Essay-Reihe, die Anne Hamilton herausgibt. Und da ist das Mischungsverhältnis ungefähr so, natürlich gibt es einen Prozentteil, der uns Essays extra einreicht, weil diese Reihe nun bekannt ist. Aber oftmals ist es so, dass Anne Hamilton losgeht und sagt, könntest du nicht mal ein Büchlein dazu machen oder dazu machen? Und ja, das ist eigentlich die vornehmste Aufgabe des Verlages, wenn er Themen findet, die Autoren dazu zu finden und beides zusammenzubringen und daraus ein gutes Buch zu machen. Das heißt aber nicht, dass wir die unverlangt eingesandten Manuskripte nicht prüfen würden. Wir gucken sie uns alle an und wir beantworten auch alle Publikationsanfragen. Das ist sozusagen eine Frage der Ehre.
Dein Verlag hat ja mehrere Mitarbeiter. Wenn du mal ganz grob schätzt, mehr als 100 Manuskripte im Jahr oder mehr als 500, die unverlangt kommen?
Mehr als 100 und unter 500. Wie viele Tage hat das Jahr?
365.
260 Manuskripte pro Jahr.
Ja, das ist natürlich gut. Du bist lange am Markt schon gut eingeführt. Und meine nächste Frage, die sich da anschließt, du machst sowohl Sachbuch als auch Belletristik. Nun seid ihr drei Eigentümer, wenn ich das richtig sehe. Verträgt sich das? Gibt es da Überschneidungen, Synergieeffekte, positive Sachen?
Also wir machen nur wenig Belletristik. Ein richtiger Belletristikverlag sind wir einfach nicht, weil wir das bundesweit nicht durchsetzen könnten. Wir versuchen unseren Autoren immer klarzumachen, dass wenn sie ein belletristisches Werk abliefern, es unabhängig vom Inhalt in Konkurrenz zu allen anderen belletristischen Werken steht. Das unterscheidet ein belletristisches Werk vom Sachbuch. Wenn wir ein Buch über die Kulturgeschichte des Knotens machen, dann können wir vorher prüfen, wie viel gibt's denn. Und was? Kein einziges in deutscher Sprache? Ja, dann machen wir das, weil wir sehen, es ist einzigartig. Und das wird man leider von einem literarischen Werk heutzutage nicht sagen können.
Das erinnert mich an die späten 80er Jahre, wo wir gedacht haben, das Thema Kinder und Computer, das muss man mal angehen. Es gab kein einziges Buch dazu. Wir haben ein wunderbares, farbiges Kinderbuch gemacht, hervorragend inhaltlich plus illustriert. Und kein Mensch wollte an das Thema Kinder und Computer ran. Das war so hochexplosiv, das wollte keiner. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, Zusammenarbeit mit Verlagen. Die Verlagsgruppe Matzak in Hannover ist ja sehr groß und sehr bekannt. Denen gehören weit über 40 Blätter in ganz Deutschland. Dahinter steckt unter anderem ja der Name RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und einer deiner Autoren, der sehr viel bei dir verkauft, arbeitet dort. Wie funktioniert das eigentlich, die Zusammenarbeit mit ihm?
Das war ein ganz großes Glück, denn der Autor ist Imre Grimm, der schon vor vielen Jahren bei uns ein kleines Kolumnenbüchlein herausgegeben hat mit dem schönen Titel Das Ding. Und als das ausverkauft war, habe ich mir gedacht, das darf doch nicht so weitergehen. Frage ich ihn doch mal, ob er das nicht wieder auflegen wolle. Und dann hat er gesagt, nee, das will ich nicht, aber ich will einen neuen Kolumnenband machen. Und dann gab es eine sehr schöne Kooperation, eher zufällig, mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die haben ein Interesse daran gehabt, dass ihre wunderbaren Kolumnen ebenfalls als Buch erscheinen, wollten es aber nicht selbst machen und darum haben wir das einfach gemeinsam gemacht. Das heißt, das Logo vom RND war auf dem Buch drauf, ist noch immer auf dem Buch drauf und wir haben es gemacht und hatten am Anfang das große Glück, dass unter jeder Kolumne von Imre Grimm ein Hinweis auf dieses Buch stand. Und das ist natürlich klasse, das ist eine verkaufsfördernde Maßnahme, weil es so viele Fans von ihm gibt. Und wenn die wissen, oh, das gibt es auch als Buch, dann ist ja die Frage von Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken aufs Beste gelöst.
Ja, das Wunderbare ist, er ist eben sehr bekannt und die Zeitungen haben in der Summe eine Auflage von, wenn ich richtig sehe, 1,4 Millionen ungefähr.
So ungefähr, ja.
Wunderbar, das ist klasse. Ja. Dann ist mir ein weiteres Buch aufgefallen. Inhaltlich hat es mich sehr interessiert. Ich habe noch nicht reinlesen können, aber hat mich einfach interessiert. Satire von Matthias Brodovi. Und dann habe ich auf den Preis geguckt und habe gedacht, ist Dietrich zu Klampen verrückt geworden oder warum verkauft er ein so tolles Buch für nur 10 Euro? Warum macht er das?
Bei uns gibt es einen Zusammenhang zwischen der Seitenzahl, der Aufmachung und dem Ladenpreis. Und das ist ein kleines Paperback mit deutlich unter 100 Seiten. Und wir haben gesagt, das ist in diesem Fall durchaus angemessen. Denn dieses Buch wird auch in großen Stückzahlen verkauft. Die Buchhändler, die es einkaufen, die kaufen es in großen Stückzahlen und die Kundschaft gutiert das durchaus. Das ist bei uns aber tatsächlich, und insofern ist die Frage sehr berechtigt, die Ausnahme von der Regel. Normalerweise machen wir solche dünnen Büchlein nicht und auch nicht zu so einem Ladenpreis, weil uns schon klar ist, dass eine Buchhandlung von solchen Verkäufen nicht so richtig leben kann.
Die können überhaupt nicht davon leben. Das heißt, das Buch müsste eine etwas bessere Ausstattung haben und 15 kosten oder 17.
So ist es. Aber wir haben ein anderes Privileg, nämlich Matthias Brodovi verkauft da, wo keine Buchhandlung verkauft, und er auf der Bühne steht, von der Bühne selbst weg. Und das ist wiederum ein sehr schöner Mitnahmeeffekt und deshalb rechnet sich das für uns sehr wohl. Und für die Buchhandlung rechnet es sich auch. Denn wenn die Buchhandlung Matthias Brodovi zu einer Lesung aus diesem Buch einladen, dann nimmt er kein Honorar, sondern lässt den Hut rumgehen und sammelt für den Verein Nierenkranker Kinder der Medizinischen Hochschule Hannover. Und da ist der Laden voll.
Also eine One-Man-Show, der sehr viel tingelt und tourt und das in diesem Fall für den Buchhändler kostenlos tut, ist natürlich für den Buchhändler hervorragend, denn üblicherweise muss ein Buchhändler Honorare zahlen zwischen 200 und 400 plus Reisekosten. Das sind die Empfehlungen vom VS und das ist nicht ohne, das heißt, es ist ein Kostenfaktor. Das muss man wissen und wenn dieser Autor das so macht, tust du auch etwas für das Gemeinwohl, für diesen Verein. Und das ist was sehr, sehr Lobenswertes. Dennoch, 10 Euro ist für ein Buch zu billig, wenn ich in das Programm 2025 reingucke und ich sehe dann Ladenpreis 15 und Hardcover statt Paperback, dann glaube ich, freut sich das Verlegerherz und der Buchhändler und der Autor. Aber das ist reine Spekulation. Ja, meine nächste Frage ist, wie ist das eigentlich im Moment mit den Remittenten? Hat sich die letzten 1, 2, 3 Jahre das so entwickelt, dass du eher weniger Bücher zurückkriegst oder eher mehr? Und gibt es eine Prozentzahl, die du ungefähr im Kopf hast?
Also wir kriegen Remittenten. Das ist klar. Ich würde sagen, es ist gut 10%. Wir sind mit der Remi-Quote trotzdem zufrieden, weil sie sich über die Jahre ziemlich gleich gehalten hat. Das lässt sich auch leicht erklären. Da wir kein flächendeckendes Vertreternetz haben, kann es uns im Grunde nicht passieren, dass wir dem stationären Sortiment Buchhandlungen empfehlen, die in großen Massen kaufen und sich dann erst als Flop erweisen.
Ein halbes Jahr später kriegen sie es zurück.
Das gibt's ja bei uns nicht. Ja. Das ist zwar zu beklagen, dass wir das nicht haben, aber so ist es nun mal. Darum hält sich diese Quote auf ungefähr demselben Niveau. Was uns allerdings fertig macht, sind Remissionen, bei denen wir schon bei der Bestellung das Gefühl gehabt haben, da läuft was schief. Es gab ein schönes Beispiel. Wir haben ein sehr, sehr gutes Buch von Christoph Türke. Christoph Türke ist einer der besten Philosophen überhaupt. Und da hat ein Barsortiment von heute auf morgen 300 Exemplare eines Büchleins bestellt und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Wir haben dort angerufen und haben gesagt, Achtung, ihr habt vielleicht eine 0 zu viel dran gemacht oder so, das als eine Zweitbestellung, nachdem ihr sonst nur 5 bestellt, das kann doch nicht wahr sein. Dann haben die gesagt, doch, das ist wahr, da ist eine Kundenbestellung dahinter. Wir haben es ausliefern lassen. Unsere Auflage war ausverkauft damit. Wir haben eine neue Auflage gedruckt und einige Wochen später kamen diese 300 Exemplare unbenutzt wieder zurück. Da haben wir uns geärgert.
Und zwar völlig zu Recht sehr geärgert. Ja, wir haben im Hintergrund immer einige Geräusche. Wir sind hier im Foyer einer großen Veranstaltungsgeschichte und die nennen sich Hamburger Einkaufstage, also die bitte ich zu entschuldigen. Wir sind nicht im Studio. Das macht aber das Leben aus, das macht das spannend. Ich habe mich mit etlichen anderen Kollegen unterhalten und ich bewundere immer sehr, wenn sie davon erzählen, was sie an Zuschüssen kriegen und wo Auflagen in Teilen finanziert werden. Ist das bei dir eigentlich ein nennenswerter Prozentsatz?
Ja, es gibt bestimmte Bücher, die heutzutage ohne eine Fremdunterstützung nicht mehr auf den Markt kommen könnten. Man denke zum Beispiel an die Unterstützung, die wir in der Corona-Zeit bekommen haben zur Produktion von Büchern. Da konnten die Verlage tatsächlich ein Projekt beantragen und haben Produktionskosten bekommen. Da konnten wir Bücher realisieren, die wir uns alleine nicht getraut hätten. Man denke an ein Bildband über Venedig, die lauter verwunschenen Orte, die es dort gibt, die nur ein Autor, ein Fotograf aufsuchen kann, wenn er da selbst lebt, wenn er Mitglied einer Künstlergruppe ist, für Touristen überhaupt nicht zugänglich. Das haben wir uns nicht zugetraut. Ich meine, wie viele 100 Bildbände über Venedig gibt es, das möchte ich gar nicht zählen. Dann haben wir mit dieser Hilfe das gemacht. Neustart Kultur hieß dieses Programm. Und dann haben wir gedacht, naja, wir freuen uns, dass dieses Buch da ist, qualitativ wertvoll. Und dann sind sie alle draufgesprungen, vom Stern über die Frankfurter Allgemeine Zeitung bis sonst was. Und wir haben dieses Buch auch noch gut verkauft. Das ist ein schönes Beispiel. Ich hätte es ohne eine Unterstützung nicht gemacht. Ein vierfarbig durchgedrucktes Hardcover ist nun mal teuer. Und es gibt auch andere Projekte, bei denen wir sagen müssen, das ist toll, das ist wichtig, dass es aufgelegt wird, aber wir müssen uns gemeinsam um Unterstützung kümmern. Darf ich noch ein Beispiel geben? Wir haben von Herrn Striegler, einem Menschen, der 12 Lager im Nationalsozialismus überstanden hat, eine biografische Schriftenreihe, Verloschene Lichter, 4 Bände. Und da beschreibt er den Lageralltag minutiös und hat vor allen Dingen sofort nach seiner Befreiung aus dem KZ Buchenwald angefangen zu schreiben. Die FAZ schrieb von einer doppelten literarischen Sensation. Und natürlich ist es schön, wenn man mal eine Rezension kriegt, dann kann man auch ein paar zig Exemplare mehr verkaufen. Aber das ist ja kein Publikumsrenner. Und trotzdem müssen die Bücher gemacht werden. Da haben wir für die ersten 3 Bände zwar keine Unterstützung im Sinne eines Zuschusses, das Geld fließt, bekommen, aber die Übersetzerin hat sich zufrieden gegeben mit einem prozentualen Anteil am Verkaufserfolg. Das ist so rührend, das ist so klasse, da haben wir sozusagen gemeinsam ein Projekt zu Ende gebracht. Welche Unterstützungsform auch immer, wenn es würdige Bücher sind, dann muss man zu originellen Mitteln greifen oder eben Stiftungen fragen.
Und das geht eben nur, wenn man schon lange in der Branche ist, und das bist du, und du kennst sehr, sehr viele Leute, und ja, das macht dich auch aus, du bist sehr gut vernetzt, nicht nur über den Börsenverein, sondern auch bei allen möglichen Veranstaltungen. Wir treffen uns dann immer wieder auf der Messe hier oder auf einer Ausstellung dort und bewundere das sehr, was du machst. Das Venedig-Buch kenne ich noch nicht, ich werfe gleich einen Blick rein, schon lange her, dass ich in Venedig war, und ich habe bestimmt viel Freude dran, mein Gedächtnis dann aufzufrischen, allerdings in die Hinterhöfe, da hast du recht, kommt man nicht rein. Letzte Frage, du hast 2 Zeitschriften im Bereich Politik und Wissenschaft. Gibt es da Überschneidungen zum anderen Programm?
Also wir haben 2 Zeitschriften, das ist Exit und die Zeitschrift für kritische Theorie. Und beide Zeitschriften sind hochanspruchsvoll und verfolgen ihre eigene Agenda sozusagen. Die konkurrieren überhaupt nicht gegeneinander und gegen das andere Programm auch nicht, sondern sind eher noch wechselseitige Werbeträger, könnte man sagen. Die Auflage von der Zeitschrift für kritische Theorie, kann ich relativ gut beurteilen, ist noch geringer als die von der Bild-Zeitung. Trotzdem bleibt die Abonnentenschaft erstaunlich stabil. Und die Redaktion arbeitet ehrenamtlich, die Autoren arbeiten ehrenamtlich und der Verlag arbeitet auch ehrenamtlich.
So ist das leider manchmal. Gut, aber es gibt trotzdem gewisse Synergieeffekte, und Das finde ich spannend. Du machst deinen Verlag jetzt, wenn ich alles addiere, über 40 Jahre. Ist das richtig?
Ja, 40 Jahre. 3. August 1983 wurde er gegründet. 1983.
Wow, ja. Meine erste Firma habe ich am 17. August 1981 gegründet. Also ein klein bisschen länger. Ich bin ja auch ein ganz klein bisschen älter als du. Dietrich, nenn doch bitte noch die Website, und vielleicht umreißt du das Programm auch mal mit 3-4 Stichworten, die jeder verstehen kann.
Ja, die Website ist einfach genannt www.zuklampen.de. Und unser Programm besteht aus einer sehr erfreulichen Essay-Reihe, aus Sachbüchern, aus Biografien und ein bestimmter Teil eben auch aus regional bezogenen literarischen Werken.
Das war so perfekt formuliert. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Dietrich, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Wir werden sicherlich spätestens nächstes Jahr wieder die Chance haben, miteinander zu reden. Und der Podcast, der wird ja dann oft über Jahre hinweg noch gehört. Ich kann dir bei Gelegenheit mal zeigen, wann, wer, wie häufig dein Podcast sich anhört. Es ist schon spannend, sich das anzuschauen. Und dieser Longtail, den wünschen wir dann ja auch den Büchern. Leider ist es so, dass die Bücher oft nach 1-2 Jahren in Vergessenheit geraten. Du nickst, da können wir nichts gegen machen, ne?
Das ist ganz, ganz schwierig. Also wenn ich alle die großartigen Praktikanten, die bei uns schon ein Praktikum gemacht haben, hätte einstellen können, dann würde ich so sagen, jedes gute Buch hat einen Pfleger oder eine Pflegerin. Und die kann jahrelang dafür sorgen, dass im weltweiten Netz jedes Buch zu jedem Anlass anständig verlinkt wird. Da hätte man gut zu tun und man könnte die Bücher ihrer Wichtigkeit nach auch wieder ins Gespräch bringen.
Ja, man würde sie am Laufen halten. Das ist in der Tat allerdings bei unserem Buchhandel, so wie wir ihn haben, nicht möglich. Pressearbeit ist in den letzten Jahren immer schwerer geworden, aber die Idee ist klasse. Dietrich, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Die Hintergrundgeräusche bitte ich nochmal zu entschuldigen und wir sehen uns dann bald wieder. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt müssen wir wieder arbeiten.
Und ich danke auch.
Okay, tschüss. Nächste Woche gibt es die Folge der Büchermacher 229 im Bereich Bierverlage Büchermacher, Teil 167. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Auf Wiederhören.